Ich steige direkt in die Message. Wir sind in einer Serie, die heisst «Gesunde Theologie». Das ist ein provokanter Titel. Und wenn man sagt, es gibt gesunde Theologie, du willst implizieren, es gibt auch ungesunde Theologie. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir mal ein bisschen reinschauen, wie sind wir eigentlich menschlich, als Menschen theologisch unterwegs. Und ich werde gleich einsteigen mit einem Slide, den ich dir mitgebracht habe, weil ich glaube, dass in der heutigen Zeit wir manchmal in Gefahr laufen, dass wir, wenn es um Theologie geht, enorm stark von uns ausgehen. Vielleicht denken wir manchmal, fühlt sich etwas gut an, dann haben wir irgendwie auch das Gefühl, das ist auch richtig, oder? Und wenn sich etwas nicht gut anfühlt für mich, gehe ich manchmal davon aus, es ist irgendwo falsch. Etwas, das mega, mega stark in unserer Gesellschaft breit ist und auch in die Theologie reinkommt. Vielleicht hast du dir schon mal überlegt, Folgendes denkt, ich kann mir nicht recht vorstellen, dass Gott, und dann kommt irgendein Satz, so Fragen, die wir haben. Und du wirst heute merken, der Message innen, lass uns heute ganz, ganz ehrlich sein. Lass uns heute uns nicht schnell mit plakativen Aussagen abschlachten, sondern mal auch Raum schaffen, um zu merken, du, wie kann ich theologisch gesund unterwegs sein, aber Fragen, die ich habe, wie zum Beispiel die, wie kann ich die auf eine gesunde Art bewegen? Vielleicht hast du die Frage schon mal gestellt, wenn Gott wüsste von mir, dann wird er bestimmt nicht das. Andere Frage könnte sein, ich kann fast nicht glauben, dass ein liebender Gott. Eine Frage zum Beispiel, mein Gott wird doch nie, oder für mich ist es so, all so Aussagen, die wir haben, und schlussendlich unsere Theologie, wenn wir die Bibel verstehen, wenn wir das verstehen, wie wir mit Gott dürfen unterwegs sein, als Nachfolger von ihm, Vers 3, interpretieren. Es gibt einen Bibelfers in 2. Timotheus 4, 3-4, wenn du auch als Einstieg lesen, das ist so ein bisschen der Bibelfers über die ganze Serie, dort steht, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums, gesunde Theologie, kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, Internet, YouTube, du kannst dir deinen Lieblingstheologen aussuchen. Ist nicht so? Es ist spannend, mal zu fragen, was ist dein Lieblingslehrer, wo du hast? Von letztem kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, du, ich höre immer wieder von grossen Pastoren, die irgendwie in ihrem Leben aufs Mal kommen, schwierige Geschichten führen. Und ja, da über Jahre war das eigentlich mein Lehrer, war das eigentlich mein Theologe. Und ich sage nicht, das Schlechte ist, das ist ja eine riesige Errungenschaft vom Internet. Aber es ist vielleicht manchmal schon ein bisschen die Schlagseite davon. Ich suche mir raus, was mir entspricht, was vielleicht meinem Gefühl, meiner Vorstellung von Gott entspricht. Sie werden sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Und ich glaube, wir müssen nicht mega prophetisch begabt sein, wir müssen nicht geistlich unglaublich überdimensional fühlend sein, wenn wir wahrscheinlich würden sagen, in dieser Zeit sind wir, oder? Das ist irgendwo so ein Abbild von dort, wo wir drin sind. Alter Kirchenvater, der Augustinus von Hippo, hat etwas Spannendes gesagt. Wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht ans Evangelium, sondern an dich selbst. Früher sind sie noch klar in der Aussage. Hä? Darfst du heute fast nicht mehr bringen. Aber es ist eben gleich irgendwo ganz, ganz spannende Aussage, die herausfordert. Das Thema heute ist Dekonstruktion. Ich weiß nicht, ob du diesem Ausdruck schon mal begegnet bist. Vielleicht ein Ausdruck, den junge Leute auch gut kennen. Dekonstruktion. Und wir müssen jetzt germanistisch nicht mega auf einem hohen Level sein, dass wir verstehen, um was es geht. Das Gegenteil von Dekonstruktion ist Konstruktion. Ich setze etwas zusammen. Dekonstruktion, ich nehme etwas auseinander. Und wir sind in einer Zeit, in der wir im Glauben enorm viel auseinandernehmen. Und ich sage von Anfang an wieder, das ist nicht per se schlecht. Ich finde Sachen hinterfragen ganz, ganz wichtig. Aber ich werde mit etwas anderem einsteigen. Ich bin einmal der Woche auch noch Lehrer in Wimmis. Und früher war ich jeden Tag Lehrer in Wimmis. Und dann haben wir mal in der Schulschlusswoche hey, Kind gewünscht, komm, am letzten Schultag wir gehen uns alle in die Turnhalle, obwohl wir recht Deutsch hätten mit der Deutschlehrerin. Und wir gehen noch schuten. Und dann ist die Deutschlehrerin auch schuten. Turnhalle Krümmig, Wimmis, kennen ein paar hier drin. Und wir haben angepfiffen. Und Frau Janssen hat sie dann noch geheissen, nimmt den Ball. Und alle schauen zu, wie die den Ball nimmt und in die falsche Richtung läuft und ins falsche Goal hineinschießt. Die Einzige, die sich gefreut hat, war sie. Und da war so der Tobi-Konsorte gesehen, alle zusammen so. so peinlich, oder? Jetzt, wenn du denkst, dass so eine Geschichte nur mehr Turnhalle, Krümmung, wie es mit einer Deutschlehrerin passiert, kann dir eine andere Geschichte erzählen. Jim Harris, vielleicht kennst du den, hat in einem Football-Match oder ein Bild mitgebracht von ihm. Er war in den 60er Jahren einer der absolut besten, wenn nicht der beste Defense-Spieler. Ich habe noch nachgeschaut und habe gesehen, dass er, glaube ich, den meisten Einsatz hat als Defense-Player. Aber er ist heute nicht bekannt wegen dem, wegen seiner sportlichen Leistung, sondern aus einem anderen Grund. In einem Spiel am 25. Oktober 1965, das ist fast 60 Jahre her, und wir reden heute noch davon, hat in diesem Spiel, ich bin nicht Football-Experte, ich kenne nur NHL, haben die mit dem Helm gegen die SF gespielt. So, die wissen, wer das ist. Und der Jim nimmt ein und macht einen Lauf. 66 Yards. Ich verstehe nicht viel von American Football, aber ich glaube, das ist weit, oder? 66 Yards nimmt er das, er säckelt über das ganze Feld. Es ist ein riesen Lärm im Stadion, die Zuschauer stehen auf und er macht nach 66 Yards einen Touchdown. Also ein Goal, auf Berndeutsch gesagt. So. Und in dem Moment, wo er den Touchdown macht und sich freuen will, schaut er zurück und sieht, dass seine Teamkollegen sich verärgert abwenden und Gegner im Jubeln sind. Also das Gleiche, was in Turnhalle Krümmung ist passiert mit der Frau Janssen, hat einer der berühmtesten Defense-Spieler in den 60er Jahren auch gemacht. Habe ich mir lernen, auf die Message her. Die Frage ist, wie bin ich theologisch in meinem Leben unterwegs? Und das krasse Bild von, es gibt entweder gehe ich in die Richtung im Footballspiel oder ich gehe in die andere Richtung. Die eine ist richtig und zwangsläufig ist die falsch. Ist auch so eine Herausforderung, die man in der Bibel immer wieder sieht. Die Bibel ist relativ klar in den Aussagen, wo sie sagt, schau, es gibt auch einen Punkt der Theologie, in welche Richtung du läufst, gibt es oft ein Richtig und ein Falsch. Und darum, uns mal ein bisschen Gedanken zu machen, es gibt einen Gott, der uns geschaffen hat, der Schöpfergott ist, der gewisse Sachen richtig nennt und gewisse Sachen falsch nennt. Das darfst du fast nicht mehr sagen, oder? Ich habe dir zwei andere Geschichten mitgenommen von zwei anderen Männern. Ich muss jetzt mal ein Frauenbeispiel bringen, merkwürdig. Aber ist gleich. Du kennst wahrscheinlich die zwei links. Das ist der Dino, Luther, Martin, den wir ehren. Dino finde ich ja schon ehrend. Und rechts ist der Joshua Harris, den du vielleicht nicht kennst. Kann ich mir gut vorstellen. Martin Luther, ein Mann zum Thema Dekonstruktion, wo ich glaube, wenn wir heute zurückdenken, was er gemacht hat und initiiert hat, sind wir alle mega dankbar. Es war eine Zeit, in der die Kirche Get Free nicht gratis gemacht hat, wie wir im ICF tun. Oder 10 Stutz für das Büchli. That's it. Sondern wenn du Get Free gemacht hast, hast du gezahlt. Je nachdem, wie schlimm es deine Sünden waren. Oder? Ehebruch 300 Stutz. Tag. Die Kirche hat sich bereichert mit diesem Ablasshandel gesagt, eigentlich an den Fehler der Menschen, als wenn du schon beichten, was man macht in einem Get Free, innen, beichten, fröhlich, an das Kreuz Buß tun. Und er hat gesagt, es ist doch dermassen daneben. Er hat es dekonstruiert. Eine Situation, die sich über Jahrzehnte hat gezogen und die Kirche hat abkassiert. Und er steht her und sagt, hey, das müssen wir, hey, das kann es nicht sein, das müssen wir dekonstruieren, oder? Und sind wir sind einig, aus unserer Sicht, hey, zum Glück hat er dekonstruiert. Weil die Gnade von Jesus, die Vergebung von Jesus, die ist schon bezahlt. Für uns alle klar, oder? Jesus ist im Kreuz, er hat alles gegeben, damit wir die Vergebung einfach empfangen können. Also Martin Luther ist ein gutes Beispiel von gesunder Dekonstruktion. Weil er hat etwas verstanden. Wenn ich etwas auseinandernehme, dann ist wichtig, dass ich wieder weiss, wie ich zusammensetze. Ich bin handwerklich ganz, ganz schlecht. Ich habe nicht nur zwei linke Hände und alles Däumen, sondern ich habe immer Angst, wenn ich irgendein Gerät auseinandernehme, dass ich es nicht mehr zusammensetzen kann. Stell dir jetzt eins vor, du nimmst irgendwie, weiss nicht, ein Küchengerät auseinander, weil deine Frau gerade froh ist und so weiter. Am Schluss baust du alles zusammen und irgendwie am Schluss merkst du, oh, da liegt noch Sicherung. Ja, je nachdem geht das Gerät nicht, das ist völlig klar. Und wo kommt die jetzt rein? Und, so. Also wenn wir auseinandernehmen, darum habe ich einen guten Freund, der hört, dann nimmt auseinander, weiss, wie wir hier zusammentun. Du bist nicht nur wegen dem Freund. Es ist wichtig, das wieder zusammenzusetzen. Oder? Der Joshua Harris ist das zweite Bild, das er gebracht hat. Ich weiss nicht, ob dir der Name etwas sagt. Das war so einer der Shooting Stars, kannst du das Bild noch mal geben, von den amerikanischen Pastoren. Er hatte eine riesige Kirche, fast so gross wie ICF Thun. Einfach eine riesige Church. Er hat Bücher geschrieben, er hat Bestseller gemacht, ungeküsst, aber trotzdem keine Frosch in so etwas jetzt geheißen, Sexualethik. Und irgendwann steht der Joshua Harris her und sagt: Freunde, ich will rufen, alles, was ich predigt habe und alles, was ich geschrieben habe. Er hat alles dekonstruiert, auseinandergenommen und er hat gemerkt, meine Überzeugung, die ich hatte, kann ich mit dem Zeitgeist, wo wir drinnen sind, bringen es irgendwie nicht mehr zusammen. Und er hat auseinandergenommen, immer mehr. Er hat seine Ehe auseinandergenommen, leider ist die Ehe auseinander. Er hat seine Church abgegeben. Er hat wie alles auseinandergenommen, bis irgendwie vor ihm ist gelegen, er hat es nicht zusammengebracht. Schlussendlich steht der Herr und sagt: Leute, ich muss euch alle enttäuschen, ich bin nicht mehr Christ. Ein Beispiel von Dekonstruktion, das zu einem Punkt geführt hat, wo du den Glauben gesamthaft auf die Seite legst. Und vielleicht in der Überforderung einfach mal alles lassen sein. Die Frage ist: Reformation, Martin Luther, oder Dekonstruktion? Und wir werden heute anschauen, wie kann ich den ganz ehrliche Frage, und ja, vielleicht sogar Zweifel, die ich habe, wie kann ich die bringen, dass man Sachen darf auseinandernehmen, dass man Sachen darf hinterfragen, aber es am Schluss alles wieder zusammenbringen, dass sie merken, ich habe einen Glauben, der schlussendlich auch wieder aufgeht. Ich habe ein Zitat gesehen, das kommt nicht von mir, du siehst die Quelle unten dran, aber das ich mega spannend fand. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns da mal Gedanken machen, darüber eine Kultur schaffen, in der Zweifel Raum haben. Es gibt kaum eine stärkere Methode, Dekonstruktionsprozesse zu beschleunigen, als den Versuch anderer Christen, diese Prozesse mit aller Macht aufzuhalten. Und liebe Freunde, ich glaube, wir stehen eigentlich in Gefahr, als evangelikale Christen, dass Fragen und Zweifel keinen Raum mehr haben, oder? Wir werden immer nervös. Wir werden immer, das darf man doch nicht, und krass. Und dann wird es schwierig, oder? Und ich finde die Aussage noch krass, zu sagen, wenn wir eine Kultur haben, wo man gewisse Sachen gar nicht hinterfragen darf. So. Dann ist wahrscheinlich die Chance gross, dass Dekonstruktionsprozesse einfach passieren. Wie sind wir unterwegs miteinander? Ich finde es schon wichtig, wenn man Sachen hinterfragt, dass man vielleicht Argumente hat, dass man ganz ehrlich zusammenreden kann und dann noch ein Gedicht knickt. Aber haben wir eine Kultur, wo wir wirklich Fragen dürfen stellen? Weil ich glaube, dass es wichtig ist. Vielleicht fragen dich, glaubst du, dass so Christen sogar auch Zweifel haben? Oder kennst du das aus deinem Leben? Ich habe dir einen Bibelvers mitgebracht, Matthäus 28, 16 bis 17. Die 11 Jünger, also nicht die paar Zoom-Gäste, die immer aus der Distanz zugeschaut haben, was Jesus macht, sondern die 11 Jünger, die 3,5 Jahre mit dem Meister unterwegs waren, die alles gesehen und die Wunder gesehen und die Gleichnisse gehört und gesehen, wie Jesus lebt. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Und Matthäus hat es sogar noch das Gefühl, kannst noch wichtig hineinschreiben. Einige hatten Zweifel. Und wenn du denkst, okay, ja, es waren zwar die Jünger, aber es war sicher ganz am Anfang, weißt du, wo der Simon noch dort und jetzt Fischernetz noch dort hergeschossen ist, zu Jesus gekommen, hat er noch Zweifel gehabt, er war noch nicht jünger. Es ist Matthäus 28, bekanntlich das letzte Kapitel vom Matthäus-Evangelium, also ganz am Schluss. Also, anders gesagt, es ist kurz bevor wirklich die Erweckung von Jerusalem durch die 11 ist passiert, wo auf das Mal ab Pfingsten sich Tausende von Menschen bekehrt haben und in ein Leben mit Jesus reinkommen. Also kurz vor dem Durchbruch, ehrlich muss ich sagen, 3 Jahre Jüngerschaft mit dem Master of all Masters und kurz vor dem ganz grossen Durchbruch und über sie steht, sie hat Zweifel gehabt. Darf ich als Christ oder als Mensch, vielleicht bist du da hergekommen, für die mit dem Glauben an Jesus, der Beziehung mit Jesus auseinandersetzen, darf ich Zweifel haben. Und ich glaube, ein paar hier sind jetzt unruhig gewesen, sagen, ja, aber es gibt eine andere Bibelstelle, es gibt andere, lesen noch andere. Jakobus 1, 6 bis 8. Ich liebe den Kobi. Der Kobi ist wirklich einer, der Klartext redet. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt. Übrigens noch krasse Aussage. Also, wenn ich als Mensch, der Jesus glaubt, so dermaßen im Zweifel bin, dass mein Leben wie auf dem Meer, in den Wellen hin und her ist und ich weiß nicht recht und was soll ich und überhaupt. Sagt uns der Jakobus hier, das ist nicht das Bild von einem Christ oder einer Christin. Er sagt sogar, das finde ich recht krass, das ist wie ein Zustand, wo Gott dir gar nicht geben kann, was er dir eigentlich geben will. Ja, was jetzt? Ist Zweifel völlig normal oder Zweifel nicht? Komm, lass uns mal weitergehen, weil ich glaube, dass wir gegen Schluss von dieser Predigt dem Ganzen ziemlich auf eine Schliche kommen. Ich würde gerne mit dir zwei Folien anschauen. Was ist die Ursache von Dekonstruktion? Warum kommen wir auf einmal an den Punkt her, wo wir merken, hey, mein Glaube, und ich werde am Schluss eine Geschichte erzählen von mir, wo mein Glaube eigentlich praktisch ist zerbrochen. Wie kann das passieren? Es gibt eine innere Art von Dekonstruktion. Du siehst hier die verschiedenen Kreise und die Aspekte, immer wenn so eine Darstellung kommt, das Ganze ist mega, mega vereinfacht. Es gibt sicher noch ganz viele andere Aspekte, aber es sind so Hauptaspekte. Oft aus einem verletzten Herz raus. Das steht fast immer am Anfang. Oder sehr, sehr oft kann ein Auslöser sein, dass ich so in einen Dekonstruktionsprozess hineingehe, der für mein Glauben, meine Beziehung zu Gott kann schwierig werden kann. Das kann dazu führen, dass ich es auseinandernehme und in dem ich nicht mehr zusammentun kann. Es kann sein, dass mehr Menschen, jetzt hoffe ich, sie nicht niemandem zu nachkommen. Aber ich glaube, eines von unseren Hauptproblemen, die wir haben, in Thun im 21. Jahrhundert, wir sind digital überfressen und geistlich im Verhungern. Also, die Woche durch ist nicht das hier, was uns füllt, sondern das hier. Oder vielleicht auch die Meinung von Leuten, die über das hier reden. Es gibt ganz viele Menschen, die die Bibel eigentlich gar nicht mehr lesen, sondern nur noch hören, was andere Leute über die Bibel sagen. Und das kann digital völlig überfressen sein. Ich will nur noch wissen, was denkt der, was denkt der, was denkt der. Und dann ist wieder irgend so ein amerikanischer Pastor, der wieder ein Seich macht, der kippt. Und dann sind wir alle enttäuscht. Ich glaube, Jesus wünscht sich, und das ist eines der besten Fundamente, die es gibt, für die Dekonstruktion positiv verlaufen kann. Wenn wir Menschen sind, die sagen, was mein Fundament von meinem Leben ist, ist hier das Wort von Gott. Was Gott zu mir redet. Er direkt. Nicht der Teichen oder der Bicker oder Harris und wei wer alles. Das sind alles super Leute. Ich liebe sie, Freunde von mir. Predigt los ist super. Aber wenn das Einzige ist, wenn wir Gott nicht mehr die Chance geben, dass er durch sein Wort direkt in unser Leben hineinreden kann und das unser Fundament ist. Ich habe ein paar Monate hinter mir, ich weiß nicht, wie ich die geschafft habe, wenn nicht Gott durch sein Wort zu mir geredet hat. Es ist meine Basis geworden. Es ist mein Lebenselixier geworden. Nicht irgendeine Predigt, nicht irgendein guter Vers, den ich auch noch gesehen habe auf Insta, habe ich ein paar auch gesehen, geholfen. Aber es ist vor allem das Reden von Gott zu mir, direkt in mein Leben. Ein weiterer Grund ist fehlende Furcht vor dem Herrn. Geht einfach ein bisschen raus, jetzt mögen wir verleiden, oder? Ich lade dich ein, entspannt sein und einfach schauen, was gibt der Heilige Geist dir heute? Weil ich glaube, etwas vom grössten Privileg finde ich, vom christlichen Glauben, oder eines der grössten Privilegien ist, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns überführt. Uns oft wieder Sachen zeigt, wo wir neben der Spur laufen. Und liebe Freunde, ich glaube, wir werden vielleicht noch mit 99, einen Tag bevor wir sterben, vielleicht vom Heiligen Geist irgendwann an einem Punkt noch überführt werden, wo wir immer noch neben der Spur waren. Ich glaube, es hört nie auf, darum brauchen wir Get Free. Da brauchen wir so Momente, wo Gott uns zeigen kann, wo wir nicht so ticken, wie sein Reich eigentlich geht. Also wenn der Heilige Geist dich heute überführt, lade dich bis einfach mega dankbar. Du darfst fröhlich ins Kreuz gehen und Buße tun und umkehren. Und mit Freude wieder zurückkommen. Das ist ein Privileg, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns mega klar zeigt, in welche Richtung sind wir unterwegs. Richtig oder falsch? Genau das. Fehlende Furcht vor dem Herrn. Ich glaube, das sind wir angesprochen, ob wir uns jetzt Christ nennen oder vielleicht suchend nennen und interessiert im Glauben. Es gibt in so einer Gesellschaft, in der es irgendwo geschafft haben, selbst manchmal als gläubige Menschen, dass wir auf unserem Lebensthron selber sitzen. Wir sagen, was läuft in unserem Leben, oder? Sehr oft. Und wenn Gott uns nicht hilft, das zu erfüllen, was wir wollen, über unser Leben, dann setzen wir ihn auf die Anklagebank. Weil er hat ja in die Gefälligste, die Bibel ist doch das, was sagen, und Zeug beschrieben, er muss doch jetzt schauen, dass es aufgeht, oder? Furcht vor dem Herrn haben, oder eben fehlende Furcht vor dem Herrn, glaube ich, ist einer der grössten Punkte, warum es die Konstruktion am Schluss dort enden kann, wo du die Sachen nicht zusammenbringst. Weil wenn nicht Gott Gott bleibt, wenn nicht Gott der bleibt über alles, was er ist, wenn wir nicht wissen, die Wahrheit hat wirklich er, wenn wir nicht als Menschen die sind, die sagen, nicht ich habe recht, sondern ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Jesus, zeig mir deinen Willen, zeig mir, wer du bist, zeig mir dein Wesen. Ich will wirklich verstehen, wer du bist. Ich will verstehen, was du... Ich sage ein Sabbatical vor mir. Mein Wunsch ist so, Jesus, was hast du gedacht für ein Sabbatical, das vor mir ist? Das ist eine Frage, die ich morgen als erstes Mal wieder wälze. So. Es nimmt mich einfach Wunder, weil er ist auf meinem Thron und nicht ich. Es ist nicht, ah, jetzt gehe ich mal in die Ferien und jetzt mal wieder ein bisschen sagen, wie es läuft. So. Sondern sagen, Jesus, ich glaube, du weißt genau, was das Beste ist in den nächsten Wochen für mich, du sitzt auf meinem Lebensthron. Fehlende Furcht vom Herrn ist einer der Hauptgründe, warum wir oft Destruktion erleben, Dekonstruktion erleben, die schlussendlich nicht mehr aufgeht. Ein paar innere Gründe, wir gehen mal zu den äußeren Gründen. Ich kann noch ganz viel darüber reden. Äußere Gründe sind vielleicht ähnlich wie Verletzungen, ist zerbrochenes Vertrauen. Oft ist unser Vertrauen zerbrochen worden, ist das ein Grund, wo wir von Sachen brutal hinterfragen, vielleicht in einer destruktiven Art und Weise. Es kann aber auch sein, dass billige Gnade der Grund ist, ganz kurz noch erklären, aber das könntest du wieder eine eigene Predigt machen oder eine Serie. Billige Gnade ist eigentlich nichts anderes als, ich bin mir nicht mehr bewusst, dass Jesus am Kreuz alles gegeben hat und dass ich ihn als Retter brauche in allem von meinem Leben. Ich bringe es selber nicht her, Johannes 15,5, wo sagt, hey, wie ein Weinstock kann der Reben sein. Dann bringen wir viel Frucht. Ohne können wir nichts. Merken, billige Gnade, wo ich so das Gefühl habe, ja, ich lebe mal irgendwie ein bisschen. Jesus ist am Kreuz gestorben, dann vergibt mir das schon irgendwie. Das kommt gut so. Säkulare Ideologien, lass uns nicht vergessen, dass wir in einer Welt sind, wo eine treibende Kraft da ist. Und die treibende Kraft heisst, ich will mir eine Welt erklären, wo ich einen Schöpfer Gott nicht mehr brauche. Und das ist eine mega treibende Kraft in diesen Konstruktionsprozessen. Ich will eigentlich leben, dass ich der König bin, dass ich bestimmen kann, was richtig ist und was falsch ist und einen Gott nicht brauche in diesem Ganzen. Es ist wieder etwas mit einer fehlenden Furcht zu tun. Und oft werden wir mega eingerichtet von dem, aufgefüllt, was schlussendlich zu diesen Punkten führen kann. Ich habe dir für die nächste Bibelstelle ein Bild mitgebracht. Und jetzt schnell die Quizfrage. Bei diesem Bild, von diesem schönen Häuschen hier, welche Bibelstelle ist das? Super, sehr gut. Was steht da drin? Gleichnis, das Jesus erzählt. Schau, wenn du in deinem Leben der Glaube vergleichst, ist es wie ein Haus. Und dein Glaube soll zwar ein schönes Haus sein, das ist kein Thema, aber es soll auf dem richtigen Grund sein. Das Haus hier ist auf Sand bauen. Jesus sagt, wenn wir ein Leben leben, wo eigentlich das Reden von Gott, das direkte Reden von Gott, sei es durch dieses Wort, sei es in den Momenten, wo ich im Gebet bin, Gott mir reicht, wo Gott wird wahrscheinlich nicht genau durch die Bibel mir zeigen, jetzt, wie mein Sabbatical aussieht, sondern wahrscheinlich wird er schon in der Gebetszeit mir zeigen, vielleicht wird er mir das Häppchen zeigen, ich weiß es nicht. Aber wenn unser Leben als Menschen nicht so ist, dass sie sagen, Jesus, red du zu mir, und vor allem, dass sie sagen, und ich will es eins zu eins umsetzen. Er sagt, ein Bild, wenn wir das nächste bringen, ein Bild, ein Haus, das auf Fels ist, von euch aus gesehen, rechts sind jährlich Menschen, die sagen, mein Glaube ist, Gott kann zu mir reden und ich werde es eins zu eins umsetzen. Ich gehe vielleicht sogar die Lebenshaltung, dass sie sagen, Gott, red du, und ich sage dir schon von Anfang an, egal was du mir sagst, ich werde es umsetzen. Das ist der Vergleich wie ein Mensch, der sein Leben auf felsigen Grund baut. Gut. Jetzt siehst du hier die lustige Darstellung, weil ich glaube, niemand hier innen kann von sich sagen, mein Haus ist total auf Fels. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich glaube aber auch nicht, dass niemand hier innen sagt, ja, mein ist nur auf Sand. Sondern vielleicht sind wir irgendwo ein bisschen zu drin, oder? Gewisse Sachen haben wirklich ein starkes Fundament in unserem Glauben. Und gewisse Sachen sind aber mega, mega unsicher, das Ganze. Mega, mega auf Sand. Und ich glaube, dass ehrlich unser Leben nichts anderes ist, als dass Gott immer wieder Momente gibt, Situationen gibt, wo vielleicht Teile von unserem Haus, vielleicht der Wintergarten, mal zusammenfallen. Und du merkst, hey, das war auf Sand gebaut. Sonst das Hauptshaus ist echt auf Fels, aber der Wintergarten, das ist, wo die Flut ist, das ist abgelöst, oder? Ich glaube, wir erleben das immer wieder. Ich habe dir einen Satz mitgebracht, das sind zwei Sätze auf den ersten Blick. Sie sind fast gleich, aber sie sind extrem unterschiedlich und extrem wichtig, um es richtig zu lesen. Das Falsche abzureissen ist richtig. Das Richtige abzureissen ist falsch. Und jetzt kommt wirklich die Frage, ja, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Was ist die richtige Richtung oder muss ich hier über einen Touchdown machen? Ich glaube, dass Gott immer wieder Situationen zulässt, dass Sachen, die wir vielleicht das Gefühl haben, das ist doch richtig und dann bin ich safe, lässt zusammenbrechen, für uns etwas anderes zeigen. Konstruktive Dekonstruktion. Wie kann ich eine christozentrierte Dekonstruktion leben in meinem Leben? Wenn ich vorhin gemerkt habe, irgendwo Fragen und Zweifel ist nicht per se einfach schlecht. Ich glaube, viele Leute hier haben Entwicklungsschritte gehen können, wo sie einfach mal einen Schritt zurückgestanden und etwas einfach mal angeschaut haben, vielleicht ein bisschen auseinandergenommen haben und gemerkt, Gott schenkt mir total eine neue Überzeugung. Vielleicht bist du heute aber auch da, du merkst, irgendwo ist dein Lebenshaus ziemlich am Shaken und du hast Mühe, gewisse Sachen, die du hast auseinandergenommen oder dir auseinandernehmen, wieder zusammenzubringen. Eine christenzentrierte Dekonstruktion ist dann sinnvoll, wenn ich mich frage, was würde Jesus dekonstruieren? Und was nicht? Das ist vielleicht sogar eine Frage, wenn wir mal Jesus stellen können. Wo gibt es Bereiche in meinem Glauben, in meinem Glaubenshaus, wo du eigentlich siehst, das könnte man abreißen? Das ist eine mutige Frage, oder? Wo gibt es aber Sachen, die ich sage, nein. Auch wenn das fast nicht mehr in die Zeit hineinpasst, die Glaubensüberzeugung, die du hast, ja, nicht. Weil das ist gegründet auf meinem Wort. Auch wenn es im 21. Jahrhundert fast nicht reinpasst und die Leute nicht denken, du bist von irgendwo. Eine andere Frage könnte sein, werde ich durch meine Dekonstruktion Jesus ähnlicher? Werde ich grosszügiger? Werde ich hingebungsvoller, barmherziger, missionaler? Werde ich begeisterter von Jesus? Oder passiert das Gegenteil? Werde ich zynisch? Werde ich hoffnungslos? Ziehe ich mich zurück? Also die Frage ist, wenn jetzt dieser Teil von meinem Glauben würde zerfallen, schmeckt es nach neuem Leben, das entsteht? Oder schmeckt es nach Tod, der kommt? Das ist manchmal gar nicht so schwierig, das auseinanderzuhaben, wie es ist. Ich habe ein Zitat gelesen von John Stott, das mich irgendwo sehr fasziniert hat und ich es gelesen habe. Und vielleicht so gegen Schluss von der Message könnte es uns helfen. Wenn ist Dekonstruktion sinnvoll, eine Chance, ein Weitergehen in meinem Glauben und wenn ist es unter Umständen eine mega gefährliche Entwicklung, wo ich alles, was ich bis jetzt mit Jesus hatte, aufs Mal in einen Prozess verlieren kann. Ein christlicher Geist stellt Fragen, erforscht Probleme, bekennt Unwissenheit, fühlt Ratlosigkeit, aber tut dies im Rahmen eines tiefen und wachsenden Vertrauens in die Wirklichkeit Gottes. Ich finde es mega schön formuliert. Ein christlicher Geist ist ein Geist, der hat Fragen. Der lässt Sachen zu, um mal herzuschauen und vielleicht sogar das Risiko eingehen, dass etwas zerfällt. Aber alles ist immer in einer Art von Demut. Sagen, Jesus, ich lasse das mal zerfallen, aber was denkst du darüber? Ich will deine Weise. Schau, einmal in meinem Leben stehe ich vor dir. Gottes Furcht. Übrigens stehe ich schon heute vor dir eigentlich, nur mir ist es manchmal nicht bewusst. Aber irgendwann werde ich mal vor dir stehen und du wirst mich richten. Und dann sagst du dann nicht, ja, gell, du bist da, was ist jetzt du, 21. Jahrhundert, ja, das ist ein bisschen anders, da lassen wir doch ein bisschen zu viel Grad sein, gell? Das ist da die Bibel, ja, da kannst du nicht mehr ganz alles ernst nehmen. Gott ist gestern, heute, in Zukunft immer der gleiche. Sein Wort ist ewig. Das ist immer ein Gott, der sagt, ich will das Beste, ich bin euer Vater, ich will das Beste für euch. Der hat immer die gleiche Sexualethik. Der hat immer die gleiche Art, wie wir einander, miteinander umgehen. Lieben sie, vergeben sie alles. Das ist immer gleich. Das spielt auch keine Rolle, in welcher Zeit du lebst. Er ist ein Vater, der das Beste für uns will. Wir sollten uns nicht mit einem Zustand des grundlegenden und chronischen Zweifels abfinden. Als ob es für die christliche Normalität charakteristisch wäre. Das ist er nicht. Er ist vielmehr ein Symptom der geistlichen Krankheit in unserer geistlich kranken Welt. Ich bin dankbar, dass es so deutlich geschrieben ist. Schau, wenn ich immer unsicher und was sagt euch da und oh, was meint euch die und erstmal das Feedback und so weiter. Wenn ich in diesem Shaky-Modus Sinn bin, ist es ein Zeichen, dass mein Glaube nicht stark und gesund ist, sondern dass irgendetwas krank ist in meinem Leben. Ich werde jetzt zum Schluss mit einer persönlichen Geschichte und die Predigt mit dieser Geschichte abschließen. Und zwar ist die Geschichte 25 Jahre her. Jetzt denkst du wahrscheinlich, warst du schon 25? Ja. Ich bin dann in Adelboden gewohnt. Ich war dann in der Zweitausbildung als Lehrer. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich habe gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, ist dein Glaube fest, habe ich gesagt, ja, mega. Ich bin so überzeugt von Jesus. Mega. Ich habe so viel mit den Eltern gehabt, für mich den Glauben irgendwo Eindruck vorgelebt haben. Ältere Geschwister, die dürfen Jesus lernen kennen. Ich kenne vieles von seinem Wort. Ich habe gemerkt, wie Gott irgendwo mehr braucht, um sein Reich zu bauen. Wir in dieser Zeit haben wir eine Jugendarbeit dürfen leiten, meine Frau und ich, mit einem Team. Da sind irgendwie 60 Jugendliche gekommen, fast jeden Samstag am Abend. Weißt du, ich hatte das Gefühl gehabt, die christliche Karriere war alles eigentlich da gewesen, oder? Und was ich glaube, nicht so bewusst war in dem Moment, dass vieles in meinem Glauben irgendwo geprägt war, wo ich mega dankbar bin, irgendwo ein Jugendglaube war, wo vieles nicht so reflektiert war drinnen. Ich war in einem Setting, wo die meisten Leute mit Glauben und Beziehung mit Jesus nichts anfangen können. Und wir hatten die härtesten Fights und Diskussionen. Und es ist so weit gekommen, dass ich so gemerkt habe, in meiner Argumentation, dass immer mehr so Momente kommen, wo ich denke, oh stimmt, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Oh ja, es stimmt, wenn du ein paar hundert Kilometer weiter gehst, dann kommt ein anderer religiöser Mann und sagt, hey, ich bin so überzeugt von meiner Vorstellung von Gott und so weiter, wie ich eigentlich auch bin. Also, wer hat jetzt recht? Dann gehst du ein paar hundert Kilometer weiter, dann kommt die nächste Frau, die mega überzeugt ist von ihrem Glauben und Zeug erlebt und weiss was. Und warum ist jetzt, was ist jetzt da richtig? Und dann hat sie halt ganz ehrliche Fragen kommen. Das hat mich wirklich erschüttert, als sie sagen, und der Bibel, warum vertraust du ihr? Dann sagt sie, ja, das ist das Wort von Gott. Ich glaube, es vom ersten bis zum letzten Buchstaben totale Wahrheit ist. Ja, das ist von Menschen geschrieben. Nein, sicher nicht, das ist Gottes Wort. Ja, aber aufs Papier gebracht haben es Menschen. Menschen wie du. Kann man dem vertrauen? Und dann die Schöpfung. Also, die Schöpfung ist ein paar hundert Jahre später aufgeschrieben worden. Überliefert, Leute, die das Gefühl haben, es könnte etwa so sein. Die Schöpfung ist nicht passiert, Gott hat geredet und der Mose ist schon am Tisch gesessen und hat die Federn gehabt, wie hier, weißt du, so, und hat gerade mitgeschrieben und hat protokolliert. Und so sind Fragen gekommen, die ich das Gefühl hatte, du, hey, jetzt ist mein Fundament, sogar mein Wort ist irgendwo, und gerade das Setting, wo ich aufgewachsen bin, war stark gewesen, Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift. Das ist das, was ich eigentlich gekannt habe. Das war meine Dreieinigkeit, ein bisschen plakativ ausgedrückt. Und ich weiss, es hat einen Moment gegeben, wo ich gemerkt habe, mein Glaube ist so dekonstruiert worden, ich habe so zugelassen, weil ich dachte, es sind ehrliche Fragen, es sind nicht irgendwie fiese Fragen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Ganze ist mir wie auseinandergefallen und ich konnte es nicht mehr zusammentun. So, wie einer das Auto auseinandernimmt und irgendwann denkst du, oh, jetzt, was ist jetzt da genau, wo und wie? Und ich habe den Überblick verloren. Und ich war innerlich mega verzweifelt, weil ich dachte, ja, aber das kann ja nicht sein. Schau jetzt mal, du bist 25, bist an diesem Punkt und du hinterfragst eigentlich Grundsätzliches. Ich bin dann in Adelboden gewohnt, es war Samstag am Abend und ich bin für mich ganz allein an einem Bach gehockt, Gentbach, das ist dort, wo du denkst, jetzt hört die Welt auf, dann geht es noch Kilometer. Und das war so der Dekonstruktionsmoment. Und ich glaube, was vielleicht der Schlüssel war, dass ich heute da bin, überzeugter denn je von Beziehung mit Jesus und vom Glauben hin, ist gewesen, dass ich in diesem Moment nicht in der Arroganz zu Gott bekam und gesagt, so, jetzt muss ich mal erklären. Ich komme auch nicht raus. Und ich habe gemerkt, ja, die Frage, am Abend irgendwie um 8:30, 9:30 im Gentbach, die fast nicht dürfen stellen, die Frage, Gott, irgendwie, das mit dem Wort bin ich verunsichert, das mit den Religionen, all dem, was die Leute sagen. Ich merke, wenn ich zurückschaue, ich habe vieles übernommen, wo ich zwar mega dankbar bin für all die wunderbaren Leute, aber gibt es die wirklich? Gibt es die? Und es war vielleicht so ruhig wie hier außer noch das Plätschern vom Wasser. Und ich habe lange nichts gehört. Und ich bin irgendwo unruhig geworden und dachte, uff, ja, jetzt. Und auf einmal ist etwas passiert. Und das ist der letzte Bibelvers, den er mitgebracht hat, Jeremia 29, 13 bis 14, wo Gott dir und mir etwas verspricht. Dort steht, darfst du dir gerne nichts geben. Wenn ihr mich sucht, sagt Gott, werdet ihr mich finden. Da gibt noch eine Bedingung. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, und ganz ehrlich, ich wirklich alle Mut zusammennehmen. Ich dachte, aber ich will doch einen Beweis, dass es ihn gibt, oder? Will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich, der Herr. Und auf das Mal hat Gott verredet zu mir, durch meine Gedanken. Es waren nicht 10 Sätze, Gott ist nicht eine Schnurri. Sondern es sind 2, 3 prägnante Sätze, ich kann das heute leider nicht mal mehr sagen. Aber ich war so ergriffen, als ich auf das Mal gemerkt habe, jetzt kommt ein Reden durch meine Gedanken von Gott. Und es war für mich der Moment, als ich gemerkt habe, ich habe Gott von ganzem Herzen gesucht. Ich habe gemerkt, ich habe mich praktisch nicht auf meine Geschichte, nicht mal auf die Bibel, ich habe mich praktisch auf nichts verlassen können. Weil ich einfach wissen musste, Gott, gibt es dich? Bist du irgendwo außerhalb von mir? Bist du irgendwo da? Und du siehst, dass ich dich von ganzem Herzen suche. Und ob schon die Geschichte 25 Jahre her ist, circa, ist es der Moment gewesen. Und zum Glück sind in meinem Leben ganz viele solche Momente gekommen, wo ich gemerkt habe, Gott ist da. Und Gott hat die ehrliche Frage, die ich fast nicht stellen konnte, ernst genommen in diesem Moment. Und das ist der Gedanke, den ich zum Schluss mitgegeben habe. Schau, manchmal kann eine Dekonstruktion so weit gehen, dass ich wirklich denke, was jetzt? Kann ich mich noch auf das und hier und so wohnen? Jesus, Gott sagt dir, wenn du mich von Herzen suchst, von ganzem Herzen. Und vielleicht ist es bei dir dran, in deinem Leben, dich mal wirklich rauszunehmen. Und wirklich mal alles hinter dir zu lassen und die ganze einfache, nackte Frage zu haben, Vater, wo bist du? Vater, siehst du mich? Deine ehrlichsten Fragen ihm zu bringen, von diesen Sachen, die da am Boden liegen und du das Gefühl bringen, sie nicht zusammen mit logisch, denke ich immer das Gefühl, der Glaube ist doch logisch, bis er nicht mehr logisch war. Und dann kommt die Übernatürlichkeit von diesem Vater immer, der sagt, ich habe eine andere Dimension für dich, Andi. Und ich dann noch lernen kennen und bis heute von dem zehren, es ist mein Leben geworden. Ich liebe die Bibel mega. Ich habe es mega Vertrauen. Das hinterfrage ich nicht. Das ist das Wort von Gott. Das ist kein Thema. An dem Moment, wo alles zerbricht, wo Gott sagt, ich sehe es. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr mich von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Die Frage ist mir nur, mache ich mich auf den spannenden Weg oder nicht? Ganz ehrlich, liebe Freunde, das ist eine von meinen teuersten Leidenschaften, die ich habe für Menschen, die schon christlich sind, aufgewachsen. Hast du deine persönliche Gotteserfahrung, wo du weißt, es gibt für mich keinen Zweifel mehr? Er sieht mich und er ist für mich da. Die Band wird einen Song spielen, der heisst «Ich laufe zum Vater». Ich lade dich von ganzem Herzen ein, einfach diesen Song und auch den Inhalt auf dich zu wirken und vielleicht auch die Frage mitzunehmen. Wie kann ich in meinen nächsten Tagen, die kommen jetzt, Momente mir rausnehmen, wo ich direkt zu dem Vater wieder laufe?